Das ist ein großer Verlust, dass wir die Produktion jetzt aufgeben. Nichtsdestotrotz ist es für uns so, dass wir nur den Standort, den Produktionsstandort aufgeben. Die DNA, die wir seit 30 Jahren haben, die Expertise in der Modulproduktion, das erhalten wir. Wenn Sie mich danach fragen, was der größte Unterschied ist, es ist natürlich die Dimension, in der in China produziert wird. Die Wertschöpfungskette, die ganzen Zulieferer, dieses Umfeld ist in China so viel mehr ausgebaut, als es hier in Deutschland ist. Und die schiere Größe, inzwischen auch die Qualität. Also ja, es ist absolut beeindruckend, wenn man sich vor Ort dieses Bild einmal selber macht. Der Auftragsfertiger an sich, der produziert ausschließlich in Zero Carbon Factories. Das heißt, das sind dann auch Fabriken, die keine CO2-Ausstoß, zumindest übers Gesamtjahr gesehen, ausstoßen.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Es gibt wieder schlechte Nachrichten aus der deutschen Solarindustrie. Unternehmen, die hier Module und Solarzellen produzieren, geben ihre Produktionsstandorte auf, weil die chinesische Konkurrenz übermächtig ist und Deutschland bzw. die EU nicht bereit ist, die Produktion hierzulande kurzfristig zu unterstützen. Jetzt hat auch SolarWatt angekündigt, die Modulproduktion in Dresden einzustellen. Allerdings bedeutet das nicht, dass es nun keine SolarWatt-Module mehr geben wird. Schon seit längerem lässt der Hersteller einen großen Teil seiner Module in China fertigen. Und nach der Schließung der Produktion in Dresden werden alle Module von dort kommen. Das heißt aber auch, die Auftragsfertiger arbeiten im chinesischen Umfeld mit chinesischen Mitarbeitern und mit dem vor Ort produzierten Strom. Die Transportwege verlängern sich natürlich und über die Entfernung wird die Produktion für uns einfach weniger transparent. Daher habe ich heute Gregor Kuschmann eingeladen. Er ist Director Product Management Panels bei SolarWatt und zuständig für die Produkteigenschaften der Photovoltaikmodule aus China und derzeit noch aus Deutschland. Ich möchte von ihm wissen, wie lässt sich eine faire Produktion im Ausland sicherstellen, wie lässt sich der CO2-Fußabdruck senken und natürlich auch, wie verändert sich die Wettbewerbsfähigkeit, wenn ein deutscher Hersteller in Asien produziert. Herzlich willkommen, Herr Kuschmann.
Hallo, Frau Lichner.
Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, aber zuvor noch ein kurzer Sponsorenhinweis.
Dieser Podcast wird unterstützt von SolarWatt, Lösungsanbieter für Strom, Wärme und Mobilität. Seit über 30 Jahren produziert, forscht und entwickelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Dresden und begleitet Menschen dabei, sich mit sauberer Energie zu versorgen. Gemäß der eigenen Vision legt SolarWatt dabei besonders viel Wert auf die intelligente Vernetzung aller Komponenten, höchste Qualität und Nachhaltigkeit.
Die Nachricht, dass SolarWatt die Produktion in Dresden schließt, ist noch relativ frisch, aber sie kam für uns nicht gänzlich unerwartet. Was hat SolarWatt dazu bewogen, da diesen Schritt zu gehen?
Genau, es kam für sie nicht unerwartet und am Ende war es die wirtschaftliche Notwendigkeit, die uns dazu gezwungen hat. Wir haben uns diese Entscheidung natürlich überhaupt nicht leicht gemacht. Wir haben probiert, auch so lange wie möglich durchzuhalten, aber ohne die Unterstützung der Politik ist es dann irgendwann nicht mehr machbar. Und Sie haben es auch schon gesagt, wir sind schon seit Längerem auch mit einem Auftragsfertiger in Asien enger verbunden und genau haben diesen jetzt auch in letzter Zeit mehr und mehr dazu qualifiziert, dass wir uns halt auf dieses Szenario vorbereiten und trotzdem unsere Kunden noch weiter beliefern können.
Das ist ja natürlich zum einen ein Verlust als Deutschland, als Produktionsstandort. Ja, die Industrie wandert ab. Aber es geht natürlich auch um einiges, was die Kunden an SolarWatt schätzen. Also Made in Germany, kurze Transportwege, einfacher Kontakt, auch die Zulassung von Produkten nach deutschem Baurecht. Was passiert da in der Hinsicht?
Ja, Frau Lichner, Sie haben völlig recht. Es ist ein großer Verlust, dass wir die Produktion jetzt aufgeben. Nichtsdestotrotz ist es für uns auch irgendwo so, dass wir nur den Standort, den Produktionsstandort aufgeben. Die DNA, die wir seit 30 Jahren haben, die Expertise in der Modulproduktion, das erhalten wir, unsere Forschung und Entwicklung. Und was unsere Kunden auch schätzen, ist vor allen Dingen die Qualität der Produkte. Dafür sorgen wir. Und auf der anderen Seite, dass sie auch einen deutschen Ansprechpartner haben. Und das bleibt natürlich auch der Fall.
Aber man hat ja schon den Eindruck, dass den deutschen Unternehmen damit so ein gewisses Produktions-Know-how einfach verloren geht. Die Frage, wie schaffe ich es, möglichst viele Module in möglichst kurzer Zeit zu produzieren, bei einer total hohen Qualität. Wie schaffen Sie das sozusagen da, den Anschluss nicht zu verlieren? Weil die Chinesen, die haben es ja offensichtlich drauf. Die tauschen immer wieder die Produktionslinien und die führen ständig neue Verbesserungen ein in einem, sag ich mal, Rhythmus, den man hier in Deutschland wahrscheinlich mit einer kleineren Produktion gar nicht schaffen kann, oder?
Das war tatsächlich auch bei uns der Fall. Wir konnten kaum noch Schritt halten mit dieser Entwicklung, die in China passiert. Und das Gute ist aber, durch diese Expertise, die wir haben, können wir recht gut abschätzen, was hat welchen Einfluss. Das heißt, welche Änderungen, die dann auch in dem Produkt vorgenommen werden, wirken sich wie auf die Qualität, auf die Haltbarkeit aus. Und für uns ist es dann wichtig, eher einen Schritt langsamer zu machen, diese Erneuerungen wirklich in unserem Labor auch auf Herz und Nieren zu prüfen und erst dann zu entscheiden, was führen wir neu an Veränderungen hinsichtlich Zelltechnologie oder verwendeten Materialien auch wirklich in den Produkt dann in die Serie ein.
Das heißt, Sie kontrollieren in Deutschland schon noch, sage ich mal, Pilotprodukte oder Testprodukte, um dann auch zu sehen, ob das sich auf den breiten Markt ausrollen lässt.
Genau, und das machen wir nicht nur bei den Pilotprodukten, da natürlich nochmal verstärkt, aber auch serienbegleitend überprüfen wir ständig die Qualität, machen das aber auch vor Ort in China bereits. Das heißt, wir haben hier die doppelte Qualitätskontrolle und wie gesagt, dafür stehen wir ja auch mit unseren 30 Jahren Erfahrung und das wollen wir auch weiterhin genauso anbieten.
Was sagen Sie dann den Kunden, die sagen, ich möchte bewusst Unternehmen unterstützen, die Made in Germany produzieren? Das können Sie jetzt nicht mehr anbieten, oder?
Wir können den Leuten sagen, bitte wählen gehen. Es ist ja relativ klar, wer da vielleicht auch gewählt werden sollte. Zum anderen können wir sagen, weiterhin deutsche Produkte kaufen, auch wenn die mal ein paar Prozent teurer sind. Und
Sie produzieren ja jetzt schon bei Auftragsfertigern in Asien, parallel aktuell noch in Deutschland. Wenn Sie diese beiden Produktionen einmal miteinander vergleichen, wo würden Sie sagen, was sind die größten Unterschiede? Was ist der Unterschied im Look und Feel?
Also für uns ist tatsächlich der größte Unterschied jetzt einfach der Transportweg nach der Produktion. Wenn Sie mich danach fragen, was der größte Unterschied ist, es ist natürlich die Dimension, in der in China produziert wird. Ich war vor ein bisschen mehr als einem Monat, war ich selber vor Ort. Das Umfeld, das heißt die ganze Supply Chain, die Wertschöpfungskette, die ganzen Zulieferer, die ja auch wieder notwendig sind für die Vormaterialien, dieses Umfeld ist in China so viel mehr ausgebaut, als es hier in Deutschland ist und die schiere Größe, inzwischen auch die Qualität. Also ja, es ist absolut beeindruckend, wenn man sich vor Ort dieses Bild einmal selber macht.
Sie haben ja jetzt nicht nur diesen einen Auftragsfertiger besucht, sondern Sie suchen ja auch vor Ort direkt nach Partnern, nach Zulieferern. Wie ist das Geschäftsklima da in China, wenn Sie da rumreisen? Werden Sie da mit offenen Armen empfangen als deutscher Hersteller?
Also gerade in diesen Zeiten der Überkapazitäten, ja, definitiv. Also das werden andere in dem Umfeld bestätigen können. Man wird teilweise jetzt auch schon in der täglichen Arbeit bombardiert mit E-Mails. Können wir nicht irgendwie kooperieren? Das heißt, diese Überkapazitäten, die es in China gibt, die führen dazu, dass gerade auch die chinesischen Hersteller händeringend suchen. Und auf einmal ist es halt auch möglich, dass man, wenn man dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich auch leben möchte, dass man auch bei den Vorproduzenten sich das wirklich vor Ort anschauen kann. Also das ist eigentlich sogar eine ganz angenehme Situation, wenn man, wie gesagt, dieses Thema Nachhaltigkeit in der gesamten Produktionskette nach vorne bringen möchte.
Und wonach suchen Sie da bei den Partnern? Nach welchen Kriterien, nach welchen Qualitäten?
Wir suchen vor allen Dingen, natürlich wollen wir bestimmte Dinge ausschließen. Ne? Also es soll faire Arbeitsbedingungen herrschen, faire Bezahlung. Wir suchen aber natürlich auch nach sehr effizienten Prozessen. Wir suchen möglichst danach, dass erneuerbare Energien schon genutzt werden im Produktionsumfeld und dass auch bestimmte Auditierungen, bestimmte Zertifikate und Standards bereits erfüllt werden.
Warum sind die Produkte in China so viel günstiger und was ist noch möglich? Ich meine, man hat ja den Eindruck, dass die Produktion schon eigentlich am Limit sein müsste, ja?
Also unser Eindruck ist tatsächlich, dass wir glauben, der Preis wird nicht mehr sehr viel mehr fallen. Und natürlich hat das seinen Preis. Wenn ich den Vorlieferanten auswählen möchte, der halt tatsächlich auch eine faire Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen schafft, dann kann das auch heißen, dass natürlich ein paar Prozent dieser Zulieferer dann auch teurer ist. Und das nehmen wir dann an der Stelle in Kauf. Aber natürlich haben wir auch einen guten Einkauf, der probiert, das dann auch wieder rauszuhandeln.
Aber es sind ja nicht nur die Lohnkosten, die den Unterschied machen, oder? Ich meine, die Produktion ist ja weitgehend automatisiert, da sollte ja nicht mehr viel Handarbeit nötig sein.
Das ist ein Zusammenspiel aus den Lohnkosten, aus den Energiekosten, aus den kurzen Transportwegen und natürlich einfach auch diese Riesenskaleneffekte, die es vor Ort gibt, die es dann meistens deutlich preisgünstiger machen, diese Vorprodukte und auch das Modul an sich in China zu produzieren.
Sie haben ja jetzt eine neue Produktgeneration auch angekündigt, die dann in Asien gefertigt wird. Was für Eigenschaften werden die neuen Module denn haben?
Also da setzen wir ganz viel daran, dass sich die Eigenschaften gegenüber unseren bisherigen Produkten möglichst gar nicht unterscheiden. Das heißt, es sind weiterhin sehr robuste, sehr langlebige Module. Die Zelltechnologie wird sich jetzt ändern oder hat sich schon geändert hin zu den Topcon-Zellen. Wie gesagt, wir schauen vor allen Dingen dahin, wie die Module auch produziert werden, dass sie einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben und das zu wettbewerbsfähigen Preisen, also dieses Gesamtpaket. Nichtsdestotrotz diese DNA, wirklich robuste, sehr zuverlässige Produkte mit einer hohen Garantie, das ist weiterhin absoluter Fokus.
Und welche Leistungsklasse werden wir da sehen?
Gerade in diesem Residential-Bereich, also Module bis 2 Quadratmetern, werden wir da bei Leistungsklassen 450, 455 Watt-Peak liegen.
Und wenn Sie sagen niedriger CO2-Fußabdruck, können Sie sagen, wie hoch der ist?
Ja, also pro Watt-Peak legen wir da unter 500 Kilogramm CO2 und pro Modul sind das dann umgerechnet ca. 220 Kilogramm CO2 auf das gesamte Modul gesehen und da ist sogar schon der Transport enthalten. Also das ist tatsächlich der Fußabdruck, den das Modul hat, wenn es auf dem Dach des Kunden installiert wird.
Und müssen Sie dann, um dieses neue Modul zu produzieren, jetzt den Auftragsfertiger noch finden oder müssen Sie da wechseln zu einem Auftragsfertiger, zu einem neuen oder ist das praktisch der, den Sie jetzt auch schon nutzen?
Das ist der Auftragsfertiger, den wir über Jahre entwickelt haben. Was sich dann halt ändern kann, wenn man sich genau diese Nachhaltigkeit anschaut, das könnten die Zulieferer der vorhergehenden Produktionsschritte sein. Das heißt, vom Silizium über Wafer, das Glas, die Aluminiumrahmen, das Einbettungsmaterial, ne, da kann man sehr genau hinschauen. Und wie gesagt, das ist uns halt auch wichtig, dass diese gesamte Produktionskette für uns offen liegt, für den Kunden offen liegt und wir dort ganz genau hinschauen.
Und wie schaffen Sie diesen niedrigen CO2-Fußabdruck zu erreichen?
Durch sehr effiziente Produktionsverfahren entlang der ganzen Produktionskette, dadurch, dass halt erneuerbare Energien bereits bei der Produktion genutzt werden, dadurch, dass Transportwege optimiert werden und das dann auch wirklich nachgewiesen wird. Also uns ist wichtig, dass wir in Europa gibt es ja aktuell nicht viele konkrete Förderprogramme, die mit dem Fußabdruck einhergehen. Aber in Frankreich gibt es das ja zum Beispiel, dieses Certisolis-Zertifikat. Und das ist wichtig, dass wir diesen Nachweis auch haben. Das heißt, dass auch eine dritte Partei sich das genau anschaut und wir dann genau auch mit dieser dritten Partei schauen, wo kommen denn die Vorprodukte her. Und genau der Auftragsfertiger an sich, der produziert ausschließlich in Zero Carbon Factories. Das heißt, das sind dann auch Fabriken, die keine CO2-Ausstoß, zumindest übers Gesamtjahr gesehen, ausstoßen.
Und wie erreicht er das? Hat der eine große Solaranlage auf dem Dach? Würde das reichen? Oder bezieht der Grünstrom oder über PPAs?
Ja, all das, was Sie gerade genannt haben. Das heißt, auch wenn mal gar keine Sonne scheint, kein Wind weht, dann wird das mit Zertifikaten am Ende wieder ausgeglichen. Aber der absolute Großteil wird schon über Erneuerbare während des Produktionsprozesses dann geschafft.
Ich gehe mal davon aus, dass der Auftragsfertiger nicht nur für SolarWatt fertigt, sondern dass der auch für andere Markenmodule fertigt?
Ja, das ist so, genau. Das ist durchaus möglich.
Und wie kontrollieren Sie dann die Produktion? Also haben Sie dann praktisch Ihre SolarWatt-Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die für SolarWatt arbeiten, an Ihrem Band und die anderen Mitarbeiter an einem anderen Band werden anders bezahlt oder überprüfen Sie die Arbeitsbedingungen? Was können Sie da im Einzelnen tun?
Genau, also aktuell ist es so, dass wir hier aus Dresden sehr häufig ins Flugzeug steigen und uns vor Ort selber ein Bild machen. Wir lassen aber auch das zum Beispiel durch den TÜV auditieren. Da gibt es ein relativ gutes, starkes Zertifikat, das SA8000-Zertifikat. Darauf legen wir großen Wert. Wir führen Gespräche und es sind dann auch Linien, die für uns, genau für unsere Produktion, für unsere Produkte dann gewählt oder genutzt werden und keine anderen. Und genau, da schauen wir halt einfach ganz genau hin und sprechen auch mit den Menschen vor Ort.
Die Mitarbeiter sind aber natürlich weiter sozusagen Mitarbeiter des Auftragsfertigers. Könnten die aber, wenn sie jetzt ein Problem hätten mit ihrem Arbeitgeber, auch sie ansprechen?
Sofern wir vor Ort sind, können sie das tun. Und um auch das noch mehr zu verstärken, sind wir auch gerade dabei, ein Team in China aufzubauen, was dann fest bei uns angestellt ist und wirklich quasi täglich die Möglichkeit hat, sich dann auch ein Bild vor Ort zu machen, ja.
Bei dem niedrigen CO2-Fußabdruck kommt es ja nicht nur auf die eingesetzte Energie an, sondern haben wir auch schon kurz angesprochen, die eingesetzten Materialien, die von Zulieferern kommen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da noch auf der Materialseite, den CO2-Fußabdruck zu verbessern?
Ja, also neben die Produktionsverfahren ständig auch effizienter zu gestalten, vor allen Dingen natürlich beim Thema Recycling, da gibt es noch ein hohes Potenzial. Bei unseren neuen Modulgenerationen ist es jetzt so, dass wir allein beim Silizium schon, also bei der Herstellung der Wafer, auf 45% Recyclingmaterial zurückgreifen, beim Glas sind es ca. 20% und beim Aluminium, also bei dem Rahmen, bis zu 75%, die dort recyceltes Material sind, und das verbessert den Fußabdruck natürlich enorm.
Ja, na, gerade diese Neuproduktion von Silizium-Wafern, also aus Rohmaterial, ist ja unglaublich energieaufwendig.
Ja, ja, genau so ist es, ja.
Diesen neuen oder diesen günstigen CO2-Fußabdruck, den haben dann alle ihre Module künftig?
Genau, das, und da sind wir besonders stolz drauf. Häufig war es jetzt so in der Vergangenheit, dass dann ganz bestimmte Mengen nur nach Frankreich gegangen sind, da wo diese Zertifizierung benötigt wird. Und bei uns ist es jetzt so, dass das gesamte Produktportfolio, egal ob die Module nach Deutschland, in die Niederlande, in die skandinavischen Länder geliefert wird, genau diesen Fußabdruck auch erfüllen. Das heißt, wir sind bei unter 550 Kilogramm pro Kilowatt Peak, und das, ja, da sind wir recht stolz drauf.
Und wird das dann auch irgendwo auf dem Modul stehen? Gibt es da ein Zertifikat oder ein Label oder sowas, auf das man da zurückgreifen kann?
Ja, auf dem Modul nicht. Da probiert man ja auch, die Label so klein wie möglich zu halten. Wir sind dabei, das für den Kunden insofern dann auch offen zu legen, dass er über die Seriennummer sich das anschauen kann. Da sind wir noch nicht ganz so weit, dass dieser Konfigurator jetzt schon im Internet ist. Aber genau das ist unser Ziel, verbunden damit, dass wir auch wirklich zeigen wollen, wo kommt es her, diese Produktionsstätte, wie produziert die, wann waren wir zuletzt vor Ort, haben uns selber ein Bild gemacht. Also wir möchten da gern die Transparenz so hoch wie möglich gestalten.
Jetzt haben Sie ja schon Recyclingmaterial in dem Modul, aber wie sieht es denn aus beim Recycling selber? Also am Ende des Lebenszyklus muss ja das Modul auch entsorgt und recycelt werden. Gibt es da schon Fortschritte? Also bisher ist es ja relativ schwierig mit diesen verklebten Modulpanelen, die wieder zu trennen und zu recyceln. Gibt es da vielleicht schon Verbesserungen?
Also Sie sprechen es genau richtig an. Es gibt Verbesserungen auch ständig, und das ist gut. Aber dieser Spagat, auf der einen Seite ein Modul zu haben, was garantiert 30, wahrscheinlich eher 40, 50 oder 60 Jahre hält, und dann, sobald das Ende des Lebens erreicht ist, was sich ganz einfach in die Einzelteile zerlegen lässt, dieser Spagat ist wahnsinnig schwer, ist auch aus unserer Sicht bisher noch nicht geschafft worden, aber Sie haben es ja gesagt, das wird technologisch immer besser. Es gibt verschiedene Verfahren, sei es mit einem heißen Messer, mit einem heißen Draht, per Lichtblitzen dann diese Trennung herbeizuführen, und unser ganz großes Ziel ist, die Module, die wir jetzt in Verkehr bringen, die dann halt auch eine hohe Lebensdauer haben, wenn diese Lebensdauer oder das Lebensende erreicht ist, dass wir dann auch das perfekte Verfahren haben für genau dieses Modul des Kunden. Aber da liegt auch noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Jetzt sind Sie ja, wenn Sie jetzt nach China umziehen, quasi ein Hersteller, der seine Produkte auch nach Europa einführen möchte. Und da gibt es ja aktuell noch Diskussionen in der EU, dass da vielleicht die Ökodesign-Richtlinie eingeführt wird, die Mindeststandards festsetzt für Module. Und da wird wiederum diskutiert, dass der Ökostrombezug einer Fabrik danach berechnet werden muss oder zum Teil danach berechnet werden muss, wie der nationale Strommix aussieht und nicht so sehr danach, was jetzt praktisch die einzelne Fabrik wirklich an Grünstromanteil hat. Ein bisschen sicherlich auch mit dem Hintergedanken und mit dem Ziel, es den chinesischen Herstellern zu erschweren, auf den europäischen Markt zu kommen. Denken Sie, dass Sie da in Zukunft mit Nachteilen rechnen müssen?
Wir glauben das nicht, sofern wir schaffen, das, was Sie gerade angesprochen haben, dass halt nicht nur der gesamte Strommix in Asien zur Berechnungsgrundlage wird, sondern dass man sich das wirklich vor Ort anschaut. Denn wie gesagt, wir haben uns die Mühe gemacht, sind die Produzenten und auch die Vorproduzenten abgereist und teilweise sind das so drastische Unterschiede, je nachdem, was halt für erneuerbare Energien in der gesamten Region genutzt werden oder halt auch von der Fabrik. Und das müsste aus unserer Meinung nach viel stärker dann auch Anklang finden. Deswegen fühlen wir uns gut gewappnet, weil wir halt jetzt schon genau darauf schauen und achten.
Ist wahrscheinlich dann auch eine Frage der Qualität eines Zertifikats, was man dann vielleicht dafür hat. Ja? Manche Unternehmen würden vielleicht, sage ich mal, Greenwashing betreiben und Zertifikate benutzen, die vielleicht nicht so viel wert sind wie andere, oder?
Genau, dieses Risiko ist da, deswegen machen wir da Werbung, dass halt tatsächlich anerkannte dritte Parteien sich das vor Ort anschauen und wir uns aber auch dieses Bild selber machen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Also die Energiewende als Thema als solches, die sollte, glaube ich, nicht davon abhängig sein, wo das Modul herkommt. Von daher finden wir es auch nicht richtig, wenn jetzt dort bestimmte Regionen der Welt irgendwie möglichst von dem Handel ausgeschlossen werden, aber es muss halt vor Ort fair passieren und das liegt uns am Herzen.
Solawatt war ja auch nie der Befürworter oder nie ein besonders lauter Fürsprecher, sagen wir mal, für diesen EU-Bonus oder so für Ausschlussverfahren. Ja.
Genau so ist es, ja. Also da gab es andere, die das stärker gefordert haben, wir eher nicht, ja.
Ich finde ja auch, saubere Module aus Europa sind natürlich wünschenswert, aber dem Klimaschutz insgesamt hilft es wahrscheinlich mehr, wenn wir einfach auch in China und in anderen asiatischen Ländern, eben da, wo die Masse der Produkte hergestellt wird, die Standards anheben, so wie Sie das ja jetzt tun. Kann es trotzdem dazu führen, dass Ihre Produkte teurer sind beziehungsweise teurer bleiben als die Konkurrenz?
Das kann unter Umständen dazu führen. Unser Ziel ist es, das aber zu dem marktüblichen Preis anzubieten. Das ist etwas, was nicht ganz so einfach ist. Und das schafft man halt nur, wenn man wirklich dranbleibt, wenn man auch den einen oder anderen Zulieferer in Asien dann auch noch ein bisschen mehr pusht, wenn man selber vor Ort ist. Wir merken auch, dass es unterschiedliche Regionen in Europa gibt. In manchen Regionen ist es so, dass man auch bereit ist, dort einen kleinen Aufpreis zu zahlen für das Thema Nachhaltigkeit und für den grünen Fußabdruck. In anderen Bereichen ist das nicht so. Und deswegen wollen wir das beides verbinden. Sehr nachhaltige Module zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis.
Und Sie denken, dass der Markt das auch honoriert?
Ja, also das glauben wir und das wird mehr und mehr kommen, sei es durch die CO2-Zertifikate oder auch dadurch, jeder Kunde, der sich für PV an sich interessiert, der möchte ja auch von sich aus nachhaltiger werden. Und wir glauben schon, dass der Großteil dieser Menschen dann auch sehr bewusst, wenn es die Wahl gibt, zwischen zwei Modulen zu entscheiden und ich den Nachweis habe, das eine wurde nachhaltiger produziert als das andere und ist aber nicht 20% teurer, dass dann die Wahl zu dem nachhaltigen Modul fällt, ja.
Ja, dann können wir uns ja wirklich auch wünschen, dass bald so ein Label kommt, was man halt wirklich hat, wo dann auch solche Informationen mit draufstehen. Das ist ja bisher eher schwierig herauszufinden als Verbraucher oder als Betreiber einer Photovoltaikanlage.
Genau, ich meine, die ersten Sachen gibt es da schon und das Einzige, was halt tatsächlich gerade wirklich relevant ist das Certisolis-Zertifikat in Frankreich und deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, das auch zu unserem Maßstab zu machen. Es gibt aber ja auch andere Dinge wie die EPD-Zertifizierung, die es in diversen europäischen Ländern schon gibt und das sind alles Dinge, genau, wo wir dabei sind, auch diese Zertifikate zu erlangen. Wir selber haben und bald hatten ja auch für die Produktion hier in Dresden dieses Cradle-to-Cradle-Zertifikat. Auch da sind wir gerade dabei, dass das auch für unseren Auftragsfertiger in Asien, dass wir das dort auch erreichen, mindestens auch in dem gleichen Silberstandard, wie wir es hier schon in Dresden geschafft haben. Ja, und von daher, es kommt mehr und mehr, auch diese wirkliche Nachverfolgbarkeit der Nachhaltigkeit, und das begrüßen wir absolut.
Okay, dann vielen lieben Dank. Mein Gesprächspartner heute war Gregor Kuschmann, Director Product Management Panels bei SolarWatt. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke, Frau Lichner, es hat Spaß gemacht.
Ich möchte Sie noch auf unser Magazin hinweisen. Unsere Juni-Ausgabe ist erschienen. Darin finden Sie unter anderem passend zu dem heutigen Thema einen Modulschwerpunkt. Wir stellen die neuen Trends bei den Modulen vor und diskutieren Qualitätsthemen, so zum Beispiel Glasbruch, der bei sehr großen Glas-Glas-Modulen häufiger wird. Wir fragen, welche Chancen haben Glasfolienmodule noch und wie genau sind eigentlich die Leistungsangaben. Wir haben auch einen Schwerpunkt zu Energiemanagementsystemen und zu Heimspeichern. Hier bei den Heimspeichern gibt es ein Update unserer großen Heimspeicherübersicht. Falls Sie das Magazin bestellen möchten, Sie erhalten wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie auf der PV Magazine-Webseite unter www.pv-magazine.de. Wenn Sie den Podcast kurz nach Erscheinen hören, dann können Sie uns auch auf der Messe in München treffen, auf der Intersolar. Da sind wir am Stand A2 250 und wir haben auch noch ein Fokus-Event am 20. Juni im Konferenzzentrum und freuen uns, wenn Sie einfach mal vorbeikommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Falls Sie Meinungen mitteilen möchten, Fragen haben, Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.